Aber die Art und Weise, wie ich am Ende damit umgehe, das ist einfach nicht okay. Und ich werde respektlos, ich werde aggressiv, ich werde laut, ich schmeiße mit Sachen um mich. Und so will ich einfach nicht sein.
Hallo und herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Dieses Mal ist Rose bei mir. Und Rose kommt aus einer gescheiterten Beziehung mit einem Mann, mit dem sie eigentlich gerne alt geworden wäre. Aber sie sagt, ich habe es selbst vermasselt, weil ich furchtbare Wutausbrüche habe und dann bildlich gesprochen alles kreuz und klein schlage. Was dahinter steckt, das wollen wir gleich gemeinsam ergründen. Hallo Rose, schön, dass du da bist. Und ja, ich bin natürlich gespannt, warum du dich auf die weite Reise zu mir gemacht hast.
Hi Steffi, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Anfang des Jahres gab es einen Moment, wo sich für mich irgendwie alles so auf den Kopf gedreht hat und so ein Problem immer präsenter geworden ist, das sich in meinen Beziehungen wiederholt. Und das ist die aufkommende Wut, die aber sich nur in diesen Beziehungen auch zeigt. Ich würde sagen, ich bin ein relativ reflektierter Mensch mittlerweile und ich weiß auch, woher dieses Problem kommt, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann.
Okay.
Und Anfang des Jahres habe ich jetzt eine Trennung hinter mir mit einem Mann, wo ich eigentlich dachte, dass ich den Rest meines Lebens mit ihm verbringen werde. Hm. Und ich habe es einfach versaut, dadurch, dass ich halt einfach so Streit daran angefangen habe, die Kontrolle verloren habe, laut geworden bin, mit Sachen um mich geschmissen habe und so weiter. Und ich will einfach endlich mal irgendwas finden, an dem ich mich ja irgendwie so reinhaken kann und weiß, okay, daran muss ich jetzt arbeiten, weil daher kommt das.
Okay. Das heißt, letztlich hat er sich dann getrennt?
Ja, also wir haben beide die Entscheidung im Streit getroffen. Mhm. Für mich war aber auf jeden Fall noch viel Hoffnung da. Aber am nächsten Tag war halt so, nee, wir haben uns getrennt und ich will das auch nicht mehr. Und ich war auch noch Tage danach, weil ich so, ey, wenn du mir einmal nur sagst, dass wir es nochmal probieren, ich bin da. So, ich komme angekrochen an quasi. Aber das war dann nicht mehr der Fall.
Oh je, du Arme. Das ist ja ätzend, ne? So eine Trennung.
Ja.
Also, wenn man es auch gar nicht will. Wie geht's dir denn heute so von 0 bis 10? Wie schlimm ist es?
Ich würde sagen, ich bin ganz gut darin, mich abzulenken und die Ablenkung hat mir sehr geholfen, darüber hinwegzukommen. Mittlerweile glaube ich auch, dass es die richtige Entscheidung war, weil es einfach so viele Baustellen gerade in mir gibt, an denen ich noch arbeiten muss. Ich würde sagen, zwischen 7 und 8.
Mhm. Ja, ist ja immerhin noch hoch, ne?
Ja, ja, ja.
Okay. Aber du bist ja nicht wegen des Liebeskummers gekommen, sondern du bist gekommen, um einen Halt zu kriegen für dich, wie du mit dieser Wut umgehen kannst, beziehungsweise ja, dich einfach viel besser selbst regulieren kannst und gar nicht mehr in diese Zustände hineingerätst. Mhm. Die haben ja was in dem Moment mit deiner Wahrnehmung und mit deiner Interpretation der Situation zu tun. Mhm. Wollen wir da vielleicht auch mal einsteigen? Fände ich ganz cool, dass du, wenn es für dich okay ist, wenn du mir mal eine Situation schilderst, die so typisch ist, wo du in so einen Wutrausch kommst.
Mhm. Zum Beispiel, wir haben etwas vereinbart und das wird dann von der anderen Person also immer vom Partner, nicht eingehalten. Wir hatten eine Situation, es ist nur eine von ganz vielen Situationen, aber die hat sich ein paar Mal wiederholt. Wir haben uns für etwas verabredet oder wir haben etwas zusammen entschlossen und dann wurde es aber von der anderen Seite nicht weitergeführt, ohne dass ich eine Art Druck aufgebaut habe oder ihn mitgezogen habe oder immer wieder darauf zu sprechen kam.
Mach mal ganz konkret, das finde ich immer am schönsten. Was habt ihr beschlossen und wo hat er dann boykottiert?
Wir haben beschlossen, also wir waren im kreativen Bereich beide tätig, mhm, und wir wollten ein Fotostudio zusammen aufbauen. Mhm. Und dann gab es immer monatelang, hatten wir beide super viel zu tun und hatten dann nicht die Zeit. Und dann hatten wir aber so eine Woche, wo wir Zeit hatten und dann lagen wir irgendwie beide auf der Couch. Und ich meinte, komm, jetzt haben wir doch mal eine Woche Zeit, dann können wir das doch machen. Und dann kamen aber so 1000 Ausreden, warum wir das jetzt nicht machen müssen. Und das hat dann schon dazu geführt, dass ich einfach so war, warum willst du es nicht mehr machen? Wir haben das beschlossen, können wir das bitte jetzt einfach machen? Ich will diese 1000 Ausreden nicht immer hören. Komm jetzt.
So. Ist ja so eine Situation, wo sie auch so eine Hilflosigkeit einstellt, weil du hast in dem Moment so einen Kontrollverlust, weil du kannst ja nichts machen, wenn er nicht will. Also der nicht will, ist immer der Mächtigere, sag ich mal.
Mm.
Und du bist eigentlich voller Tatendrang in dem Moment und empfindest das vermutlich mal als so eine Art Boykott.
Mhm.
Und was ist deine Interpretation in dem Moment auch?
Also was dass ich deute? Ihm egal bin.
Ah, ich bin ihm egal.
Ja, ich bin, oder das, was wir irgendwie zusammen machen wollen, das ist ihm egal. Aber das ist natürlich um 30 Ecken gedacht, weil in dem Moment ist er einfach so, ey, ich habe gerade 3 Monate durchgeackert, ich will jetzt auch mal einen Tag Pause. In meinem Kopf existiert das aber nicht.
Aha. Wir haben das hat eben auch in deiner Ansprache nicht existiert, finde ich auch ganz spannend. Weil das verrückt die Situation direkt, ne? Ich will einen Tag Pause, ist was anderes, ne? Und ich habe 3 Monate durchgearbeitet. Okay, aber das ist ja wahrscheinlich schon signifikant, ne? Dass du das so überspringst und dann auch gar nicht so bewertest. Bei dir kommt einfach nur an, wie hast du gesagt, er will nicht.
Ich bin ihm egal.
Ich bin ihm egal.
Dir das, was wir planen, ist ihm egal, genau.
Genau.
Und ich denke mir dann aber auch so, warum? Ich glaube, da ist aber auch ganz so ein ganz großer Teil an der Balance zwischen weiblich und männlich irgendwie präsent, weil ich denke mir so, warum muss ich jetzt bei dieser Sache und bei ganz vielen anderen Sachen immer die stärkere Instanz irgendwie sein und immer den Mann mitziehen?
Aha, also warum bin ich so die Macherin und muss die Initiative ergreifen?
Genau.
Umgekehrt, welcher Wunsch verbirgt sich dahinter bei dir oder welches Bedürfnis?
Einfach die Balance, das ist einfach, dass beide gleich viel Initiative ergreifen. Initiative ist ein ganz starkes Wort auch gewesen in der Beziehung, weil ich immer so war, bitte ergreif auch ein bisschen mehr Initiative.
Ja.
Und es hat sich auch geändert, also es gab immer so Phasen, wo es besser und schlechter war, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich viel mehr Initiative ergreifen musste.
Genau, und ich formuliere das jetzt nochmal ein Stück weiter, nicht nur Balance, sondern ich vermute, da ist auch so ein Wunsch dahinter, hey, kümmere dich doch auch mal und damit auch um mich oder um uns. Also auch so ein Wunsch, ein Stück weit einfach auch mal in die Hand genommen zu werden oder ein bisschen auch von außen Halt zu verspüren.
Ja, 100%. Genau, ja.
Denn wenn du immer die Initiative ergreifst, heißt ja auch, dass du immer in der Verantwortung bist.
Ja.
Und wenn der andere die Verantwortung übernimmt, dann kannst du dich auch ein Stück weit entspannen.
Ja, auch Verantwortung, ganz großes Thema. Wo die Beziehung dann zu Ende war, die ersten 2 Wochen waren ganz schlimm, genau aus diesem Grund, weil ich mich einfach so verantwortlich gefühlt habe, weil ich die letzten Monate das Gefühl hatte, dass ich so viel Initiative ergriffen habe und so viel Verantwortung übernommen habe und immer versucht habe, komm, lass uns bitte Paartherapie probieren. Ich habe alle Podcasts gehört, ich habe Bücher gelesen, ich habe Programme gemacht, ich habe wirklich alles versucht und das ist dann gescheitert. Und dann habe ich das natürlich irgendwie total alles auf meine Schultern genommen und mich voll verantwortlich dafür gefühlt, dass es dann nicht funktioniert hat, weil ich ja alles probiert habe, aber auch gescheitert bin.
Also du bist eine Kämpfernatur.
Ja, würde ich schon so sagen, ja.
Und was wäre eigentlich die Alternative dazu gewesen, die Verantwortung zu übernehmen?
Die Verantwortung auch teilweise abzugeben oder sie aufzuteilen. Weil am Ende, was mir dann geholfen hat, ich habe auch ganz viele von deinem Podcast gehört in der Zeit, und da gab es dieses Problem auch des Öfteren und was halt immer wieder aufkam, ist so, die Verantwortung liegt zu 50%, maximal 50% bei dir. Und das habe ich dann auch so für mich angenommen, langsam. Aber es war auch ein Prozess, so, weil ich denke, es muss doch irgendwie gehen. Es kann doch nicht sein, dass ich hier so hilflos, ohnmächtig sitze und das so akzeptieren muss.
Genau, also wenn du sie nicht übernommen hättest, was hättest du dann akzeptieren müssen? Was hättest du aushalten müssen, wenn du Verantwortung abgegeben hättest?
Naja, dass er einfach in dem Fall weniger macht als ich und vielleicht eine andere Vorstellung hat wie ich oder einfach mal zwischen den Phasen, wo es ganz viel zu tun gibt, einfach mal längere Pausen braucht als ich. Aber das kann ich in dem Moment schwer akzeptieren.
Aber wenn du sagst, schwer akzeptieren, frage ich dich jetzt mal, kannst du es denn überhaupt verstehen oder sagst du, nee, der ist mir zu wenig belastbar?
Uff, ja. Ich hasse den Gedanken, aber ich hatte den Gedanken des Öfteren, wo ich mir denke, wie kann man nur so wenig resilient sein? Und den Gedanken habe ich ganz, ganz oft bei Männern. Dass ich mir denke, wie kann das sein, dass ihr so unbelastbar seid? Und ich will es ja akzeptieren und ich will ja...
Das ist nämlich die Frage, willst du das wirklich akzeptieren? Deswegen hake ich bei dem Punkt ein.
Mhm.
Weil du hast ja eigentlich angefangen, ich werde so furchtbar wütend und möchtest gerne was mit deinen Wutanfällen tun.
Mhm.
Und ich bin gerade so auf der Ebene zu verstehen, ist die Wut zum Teil nicht berechtigt oder unberechtigt? Erstmal, ich will erstmal die Situation verstehen.
Mhm.
Und wenn du das so beschreibst und sagst, ich bin eigentlich immer so in der Initiative und genau, ist ja die Frage, ist das nicht vielleicht auch ein berechtigter Wunsch, den du hast, dass die andere Seite auch mehr Verantwortung übernimmt? Und willst du das überhaupt wirklich akzeptieren?
Ich glaube, es ist schon ein berechtigter Wunsch, aber ich glaube, die Art und Weise, wie ich damit umgehe, müsste ein anderer sein. Ich müsste das anders kommunizieren können. Mhm. Und nicht, dass ich dann irgendwie so lange alles ignoriere, bis ich dann explodiere und so anfange zu schreien, bis ich meine Stimme verliere. So. Es kann ja nicht sein, dass ich dann so wütend werde wegen so Banalitäten. Das belastet mich halt am meisten. Und dass ich diese Wünsche, die ich habe, haben darf, das ist mir schon bewusst. So, ich darf ja von meinem Partner etwas erwarten und ich darf auf meine Grenzen ziehen. Aber die Art und Weise, wie ich am Ende damit umgehe, das ist einfach nicht okay. Und ich werde respektlos, ich werde aggressiv, ich werde laut, ich schmeiße mit Sachen um mich. Und so will ich einfach nicht sein.
Mhm. Ja, verstehe ich.
Ja.
Du hast eben etwas im Nebensatz gesagt. Es kann nicht sein, dass ich es erst ignoriere und dann explodiere.
Mhm.
Das heißt, es gibt eine längere Phase, wo du viel runterschluckst? Oder was meinst du mit ignorieren?
Ja, ich glaube, es gibt schon so gewisse Themen, wo ich genau weiß, was die Reaktion von meinem Gegenüber sein wird. Und ich tue mich dann ein bisschen schwer, oder anders auch, ich weiß auch, was meine Reaktion sein wird. Weil ich mich im Voraus dann so reingesteigert habe in diesen Gedanken, okay, dass ich weiß, dass sobald ich ihn anspreche, entweder die Person gegenüber oder ich explodieren werde. Und dann denke ich mir, komm, beruhig dich erstmal, mach irgendwie mal was anderes, lenk dich ab. Und dann kommt es aber irgendwann einfach automatisch zu diesem Thema und dann passiert's.
Okay. Aber du steigerst dich vorher schon rein. Das heißt, du kennst schon das Ergebnis oder ja, kannst du das nochmal konkretisieren? Also einem ganz konkreten Beispiel erzählen?
Ja, ich müsste mal überlegen, was so ein konkretes Beispiel ist. Ja, vielleicht wäre das Thema Intimitäten so ein Ding, weil die letzten Monate war da nicht so viel und ich habe mir aber viel gewünscht, weil ich in diesem Bereich auch einfach viel brauche. Und ich habe das immer sehr auf mich bezogen, obwohl wir darüber auch des Öfteren davor gesprochen haben.
Inwiefern hast du es auf dich bezogen?
Ja, weil ich mir denke, so bin ich nicht schön genug, mhm, bin ich nicht gut genug, bin ich ja nicht liebenswert, wie auch immer. Alles auf ich. Und wir hatten das Thema super oft besprochen. Also wir haben uns auch hingesetzt und ganz in Ruhe darüber gesprochen. Ich wusste ja, was sein Problem ist und warum es jetzt gerade vielleicht nicht so läuft, wie der Idealfall wäre. Aber ich hatte dann so Tage, wo ich morgens aufgestanden bin und von der ersten Sekunde, wo ich wach bin, mein Kopf hat nur gerattert. Und ich mir denke, was ist wieder falsch mit mir? Was habe ich wieder falsch gemacht? Warum will er mich nicht? Bin ich nicht attraktiv genug? Bin ich sexy genug? Was kann ich irgendwie anders machen? Muss ich hier irgendwie mehr machen wieder? Dieses, was kann ich irgendwie noch mehr machen? Warum macht er nichts? Und dann steige ich mich so lange in diesen Gedanken, bis dann irgendwie es wieder zu diesem Gespräch kommt und ich dann explodiere.
Okay, also was ich daraus höre, ist das Thema Ohnmacht und Hilflosigkeit. Dann nehmen wir mal gerade, das finde ich ganz gut, das Beispiel mit dem sexuellen Verlangen. Der nicht will, hat immer die Macht, ne?
Mhm.
Ja, was die Rose da anspricht, ist ein Thema, mit dem viele Paare zu kämpfen haben. Dass es häufig so ist in Beziehungen, dass irgendwie so ein Ungleichgewicht besteht zwischen einem, der irgendwie mehr will und mehr Lust hat und der andere, der sich halt öfter verweigert. Am Anfang einer Beziehung ist es meistens und oft noch sehr ausgeglichen und leidenschaftlich und dann kann so eine unheilvolle Dynamik entstehen, dass der eine sich mehr zurückzieht, weniger Lust hat und das löst bei dem, der möchte, in der Regel eigentlich immer dieses Gefühl aus, was die Rose auch thematisiert hat, bin ich nicht schön genug, bin ich nicht gut genug, weil man das ja als Ablehnung erlebt, ne? Wenn ich möchte und der andere will mich nicht, dann ist das so ein tiefes Gefühl von, er oder sie will mich nicht und das führt eben zu Schmerzen und Frustration. Und das Schwierige ist, dass der oder die Verweigerin halt immer so im Grunde genommen die Macht hat. Denn wenn jemand keine Lust hat, dann kann man da irgendwie auch wenig machen. gerade wenn diese Unlust auch so ein bisschen tiefer begründet ist und nicht einfach nur daran liegt, dass man ihn vielleicht noch ein bisschen mal verführen muss oder ein bisschen Lust einhauchen muss, sondern irgendeine andere Form der Verweigerung dahinter ist. Wir haben es häufig in bindungsängstlichen Beziehungen, dieses Gefälle, dass der oder die Bindungsängstliche plötzlich die Lust verliert. Bei Bindungsangst ist es ja oft eine Art der passiven Aggression, diese Verweigerung. Und überhaupt kann sexuelle Unlust auch eine Form der passiven Aggression sein, muss aber nicht sein. Es kann natürlich einfach auch Ursachen haben von Phasen der Lustlosigkeit, von hormonellen Geschichten, von Übermüdung und anderen Sorgen, Stress und so weiter und so fort. Und was halt immer schwierig ist, dass einfach Dynamiken entstehen, dass derjenige, der jetzt wenig Lust hat, oft so den Druck hat, ich muss jetzt, aber ich muss. Und Druck ist immer ein Lustkiller Nummer eins. Und je mehr der andere halt auch will oder man einfach nur ahnt, der andere möchte eigentlich, dieser Druck entsteht. Und was aber auch natürlich auch so eine unheilvolle Dynamik ist, dass sexuelle Lust ja oft davon lebt, dass der andere eben nicht so sicher ist oder nicht so ganz greifbar ist. Also so eine gewisse Unsicherheit befeuert ja eigentlich immer die Leidenschaft. Aber wenn man genau weiß, der andere wartet nur drauf, dann entsteht dieses Unsicherheitsgefühl nicht. Und das kann wieder zu so einem Teufelskreis führen. So, du hast also die Ohnmachtskarte. Die Ohnmachtskarte hattest du auch bei dieser kleinen Situation. Ihr habt eine Woche Urlaub und ihr wollt ein Fotostudio machen. Ne? Also eigentlich hat immer der Verweigerer hat die Macht. Und also einem selbst haben ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man akzeptiert das und sagt, okay, ist in Ordnung für mich. Muss dann aber auch in Ordnung sein, weil sonst muss man nur sehr viel bei sich an Bedürfnissen unterdrücken. Oder man versucht, den anderen zu überzeugen und irgendwie ihn umzustimmen, um die Ohnmacht zu verringern. Und bei dir ist es so, akzeptieren fällt dir schwer. Du versuchst zu überzeugen, erlebst dich aber schnell hilflos. Und dann gehst du in die Wut rein, weil Wut ist ja eigentlich das Gefühl, doch noch zu erreichen, was man erreichen will. Wut ist ja das Gefühl, mit dem man sich die Welt erobert, ne? Beziehungsweise Sachen verändern kann.
Ja, und ich bin auch sehr kompetitiv, muss man dazu sagen. Er war auch sehr kompetitiv, er ist sehr kompetitiv. Und das war natürlich dann schwer in der Dynamik, dann irgendwie auf so eine goldene Mitte zu kommen. Wir beide immer so waren, nein, wir machen das jetzt. Nein, wir machen es nicht. Doch, wir machen es.
Also mit kompetitiv meinst du eigentlich auch beide eher so, eher ein bisschen dominant. Also beide geben nicht gerne nach.
Ja, genau.
Und beide wollen ihren Willen durchsetzen.
Ja, aber ich finde das ja auch eine total schöne Eigenschaft beim Mann. So, ich will ja auch gar nicht einen Mann, der irgendwie sagt so, ja, machen wir schon alles, Schatz, so wie du willst. Nee. Ich mag ja, wenn ein Mann einfach auch dominant ist. Und ich bin auch dominant, aber ich glaube, ich hätte mir einfach in diesem Moment auch so ein bisschen mehr Engagement gewünscht. Und dass man halt auch einfach so diese Momente dann nutzt, Zeit miteinander zu verbringen, weil wir auch die Monate davor super wenig Zeit miteinander verbracht haben. Und ich das dann alles so als Chance irgendwie gesehen habe, so etwas zusammen zu schaffen. Macht das Sinn?
Das macht totalen Sinn. Und ich gehe jetzt mal eine Etage unter die Wut. Also wir hatten eben gesagt, da ist Ohnmacht. Aus der Ohnmacht kommt halt leicht Wut auf. Die Wut ist ja eigentlich der Versuch, nochmal Kontrolle über die Situation zu gewinnen. Ja, also nochmal zu was zu verändern, das Ruder rumzureißen. Dafür ist ja die Wut da, eigentlich um die Ohnmacht aufzulösen. Die Beispiele, die du aber nennst, haben alle was mit Zusammensein zu tun. Sei es Sex, sei es wir machen ein Fotostudio auf, wir machen was gemeinsam. Ne? Da ist immer so ein Wir dahinter. Und daraus höre ich, dass du dich immer ein Stück weit auch verlassen fühlst oder irgendwie auch zurückgewiesen fühlst.
Also ist auch so. Also ich hatte nie eine Vaterfigur und meine Mom, also angefangen hat es eigentlich damit, dass ich ein ungewolltes Kind war. Und meine Mom ist eine ultra starke Powerfrau, super inspirierend, hat aber dementsprechend auch immer sehr viel zu tun gehabt und war deswegen niemals da. Ich bin ein Einzelkind, ich war immer alleine. Wenn es auch so bei so sportlichen Sachen, dann haben sich meine Trainer jeden Monat verändert. Also ich hatte nie so eine Person, die konstant in meinem Leben war.
Die für mich da war.
Genau. Also egal. Es war also weder für mich da, noch konstant da war.
Genau.
Und das hat sich irgendwie so gezogen. Und jedes Mal, ja, wenn es dann über, wenn es zu solchen Situationen kommt, dann denke ich mir so, warum bin ich dann nicht irgendwie gut genug? Warum willst du dann nicht mit mir die Zeit verbringen?
Okay, also du nimmst es zu dir rüber.
Ja, genau. Ja.
Also du gehst in dieses Gefühl rein, ich bin nicht gut genug, weil sonst würdest du das ja wollen.
Ja, genau. Ja.
Und da, ich merke ja, wie bei dir so eine Traurigkeit hochkommt und so eine gewisse Schwere bei dem Thema allein gelassen fühlen, das ist schmerzhaft.
Mhm. Ja, es ist auch.
Das ist ein alter Schmerz, ne?
Ja, es ist wirklich. Und deswegen macht es mich umso trauriger, dass ich dann genau bei den Personen, wo ich ja eigentlich auch diesen Halt finden könnte, dann in so eine Polarität umschlage und meine Dämonen aus mir kommen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin in keinem anderen, auf keiner anderen Ebene in meinem Leben, werde ich so aggressiv wie mit der Person, die ich in dem Moment am meisten liebe oder am meisten eigentlich respektiere oder schätze.
Ja, aber das ist ja eine Bewältigungsstrategie. Also das ist ja die Antwort auf einen Zustand, der tief, tief in dir ist, nämlich dieses Gefühl des Alleingelassenseins, des Verlassenseins, dieses Gefühl, ich formuliere es mal mit Worten und sag mal, ob das irgendwas bei dir berührt, dieses Gefühl, keiner will mich.
Es ist ganz interessant, weil am Anfang oder in den Momenten, wo ich zum Beispiel Single bin oder so, denke ich mir, krass, eigentlich wollen mich doch schon ein paar Männer so. Anscheinend bin ich attraktiv genug. Aber sobald ich in der Beziehung bin und dann solche Situationen entstehen, dann kommt dieses Gefühl auf. Und dann denke ich mir so, keiner will mich, ich bin eh nicht gut genug, ich bin eh nicht liebenswert, ich bin nicht hübsch genug, nicht schlau genug, alles nichts, nicht nichts. So.
Genau, und das ist ja ein altes Kindergefühl. Das sind ja alte Glaubenssätze, die du da aufzählst. Ja. Also einfach so ein Gefühl von, im Grunde, ich bin der Fehler.
Mhm.
Na, Mama ist nicht da, Papa ist nicht da, ich bin der Fehler.
Mhm.
Es liegt an mir.
Mhm.
Es ist ja leider immer so, wenn die Eltern aus welchen Gründen auch immer überfordert sind, ihren Kindern irgendwie die Liebe und die Aufmerksamkeit zu schenken, die die Kinder eigentlich bräuchten, dass das kleine Kind nie denkt, Mama ist total gestresst, sie ist überfordert oder sie hat einen Bindungsschaden oder was auch immer, sondern das kleine Kind denkt und fühlt immer, ich bin der Fehler, ich bin schuld. Und das ist einfach der größte Nährboden für ein angeknackstes Selbstwertgefühl im späteren Leben. Und diese Botschaften, die die Eltern ja nicht wissentlich weitergeben und auch nicht willentlich, sondern einfach auch aus einem Selbstreflexionsmangel, die graben sich halt sehr, sehr tief ein. Und das sehen wir jetzt hier wieder bei Rose. Bis heute ist das Kind in ihr ja überzeugt, dass sie nicht in Ordnung ist und dass man sich deswegen nicht wirklich auf eine tiefe Art und Weise mit ihr verbinden kann. Kannst du da nochmal hingehen an den Ursprung des Schmerzes? Fällt dir vielleicht eine Situation ein von früher, wo du klein warst, wo dieses Gefühl da gewesen ist?
Ja, also wo, wenn wir nochmal zu diesem Sportlichen gehen. Ich habe früher Extremsport betrieben und wie gesagt, meine Trainer haben sich jeden zweiten Monat haben sich geändert und immer wenn es auf dann Turniere ging oder so und ich nicht irgendwas gewonnen habe, dann gab es halt immer Stress. Dann gab es halt immer entweder einen Klaps oder auch mal was mehr. Oder es
von
gab,
den Trainern oder?
Nee, von meiner Mom.
Von deiner Mom.
Oder es gab auch dann einen Hausarrest oder irgendeine andere Art von Bestrafung. Das Gleiche galt auch für die Schule, wenn ich da nicht gut genug war, was ich nie war, weil ich nicht besonders gut in der Schule war. Ich war immer ein Rebell. Dann gab es halt auch natürlich dementsprechend, wurde mir halt gezeigt, dass ich einfach nicht gut genug bin.
Hast du das als gerecht empfunden?
Ich glaube, ich habe mich damals nicht so wirklich, ich habe mir nicht so wirklich die Frage gestellt. Ich habe mich so dagegen gestellt, dass ich, egal was man hätte mir sagen können, so einfach ja, abgeblockt habe. Irgendwie.
Das heißt, du bist von Haus aus per Gen eine irrsinnige Kämpfernatur. Du bist das Gegenteil von Resignation.
Ja, schon.
Na, also als Kind hast du dich schon total gewehrt. Mhm. Und da war ja die Wut, die brauchtest du ja. Ne? Du mhm. hast das nicht akzeptiert.
Ja.
Dass es ungerecht ist, dass es nicht fair ist, dass es einfach nicht in Ordnung ist, was mit dir passiert.
Mhm. Ja, ich bin auch von zu Hause weggelaufen. Polizei musste mich einsammeln. Und so weiter und so fort.
Ja, also. Du bist eine Rebellin.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das ist ja wundervoll. Das darf man ja mal würdigen. Und das ist ja gerade als Kind, bleibt ja entweder Resignation oder Rebellion. Ne? Mhm. Resignation ist natürlich auch ein Stück weit die Anpassung, dass man sich anpasst und versucht, immer alles richtig zu machen, um immer klarzukommen. Aber du hast irgendwie den anderen Weg gewählt. Du bist in die Rebellion gegangen
mhm.
und hast dich gewehrt. Und das war deine Strategie, auch deine Überlebensstrategie, um irgendwie in der Welt klarzukommen.
Ja, es gab dann auch so einen Moment, wo ich einfach zu viel war für meine Mom und ich zu einer Pflegefamilie abgegeben wurde für ein halbes Jahr.
Wie war das für dich? Ich bin zu viel?
Ja, das ist auch so ein Gedanke, der halt oft mal kommt, ne? Weil ich, glaube ich, schon jetzt nicht so der einfachste Mensch bin, würde ich sagen. Ich mache schon viel und ich mag es auch viel zu machen. Ich bin überall, ich mag es gerne unter Menschen zu sein. Das war halt auch irgendwie so ein Thema, was dann kam, weil mein Ex halt nicht so war. Und ich bin halt gerne hier auf der Party, da unterhalte ich mich mit den Leuten, da treffe ich die. Und das ist halt irgendwie so in meiner Natur. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe den Faden verloren.
Aber wie war es in der Pflegefamilie? Also da war ja, ist ja wieder das Thema, ich bin nicht gewollt, ich bin zu viel.
Genau, ja. Davor hat sie mich auch versucht, in ein Kloster zu stecken. Das hat nicht funktioniert, zum Glück. Aber es gab immer diese Momente halt, wo ich gemerkt habe, ich bin zu viel für meine Mom. Sie muss mich jetzt irgendwo einfach hinschicken, ne? Weil sie einfach nicht mit mir umgehen kann. Sie kann diese Verantwortung nicht übernehmen.
Ja, aber so denkst du, und bewertest du das ja heute aus deiner Erwachsenenperspektive ein Stück weit, ne? Also mhm. Meine Mutter kann mit der oder Mom kann mit der Verantwortung nicht umgehen. Ich glaube, als Kind, wenn ich mir jetzt reinversetze, ist doch dieses Gefühl, sie will mich nicht, weil ich so bin, wie ich bin.
Mhm. Ja, das war ganz verstärkt. Sie will mich nicht.
Ja, mich nicht, weil ich bin, wie ich bin. Also das Gegenteil von dem tiefsten Wunsch und Bedürfnis aller Kinder, ich werde genauso geliebt für das, was ich bin.
Mhm.
Hast genau die andere Botschaft erfahren.
Ja. Ja, das stimmt.
Wie fühlt sich das an, wenn du das nochmal so bewusst machst?
Ja, heavy.
Heavy?
Mhm.
Also heavy traurig?
Mhm. Ganz schwer auf der Brust gerade.
Ganz schwer. Ja, darf ja auch da sein. Also ist ja auch traurig, ne? Und ich denke, es ist dieses Gefühl, wo du jetzt gerade bist, diese uralte Verlassenheit, tief. Das ist ja nicht so, Mama hat manchmal vergessen, pünktlich, oder es war nicht immer ganz pünktlich, mich vom Kindergarten abzuholen, sondern es geht ja viel, viel tiefer, viel fundamentaler, dieses Verlassene. Dass diese Wut triggert.
Mhm. Aber ich würde. Mir wäre es viel lieber, dass diese Traurigkeit, die ja eigentlich hinter dieser Wut steht, eher den Platz bekommt.
Genau, aber dafür brauchst du ja erstmal Platz in dir. Mhm. Also oder eine Annahme in dir, ne? Dass sie erstmal bei dir sein darf. Also Achtsamkeit im Grunde, dieses Merken. Du musst ja merken, ich bin traurig. Das macht mich jetzt wieder unsäglich traurig.
Ja, wenn diese Wut hochkommt, dann ist es wie ein Tunnel.
Ja, dann bist du im Tunnel und dann bist du aber in diesem Verlassenheitstunnel, ne?
Mhm.
Und das ist ja leider der Nachteil von Wut, dass sie so wahnsinnig impulsiv im Grunde genommen auch ist. Ne? Also, dass sie so bäm, und schon haut man alles raus, ne? Aber bleiben wir bei der Verlassenheit, bei der Traurigkeit. Ich höre so raus, dein Papa war da auch keine Hilfe. Der war ja getrennt und irgendwie war der auch nicht da für dich.
Also meinen richtigen Vater habe ich nie kennengelernt.
Mhm.
Und vor 2 Jahren hatten wir auch die Situation, dass meine Mom so war, so dein richtiger Vater, der ist ein bisschen älter. Vielleicht können wir irgendwie versuchen, Kontakt aufzunehmen. Und nach ein paar Tagen Recherche habe ich dann seine Nummer herausgefunden und habe ihm dann geschrieben, dass, hi, hier ist Rose, deine Tochter, so möchtest du dich nicht mal treffen oder so? Ich würde dich irgendwie voll gerne mal kennenlernen. Und dann kam halt nur sowas wie, dass er halt kein Interesse hat und dass meine Mom ein Teufel ist und er mich nie wieder was von mir hören möchte.
Oh, also immer noch ein drauf.
Noch ein drauf, ja, genau. Das war, also ich denke mir natürlich mittlerweile, thank God, dass er nicht Teil meines Lebens war, weil wenn so ein Mensch Teil meines Lebens gewesen wäre noch, also meine Mama hat mir auch Stories erzählt, so dass er, sobald ich auf der Welt bin, er mich ins Internat schicken will und so, deswegen, da bin ich eigentlich ganz dankbar, dass er nicht Teil davon war.
Also sagen wir, sprechen wir es einfach mal aus, ein Arsch.
Ein Arsch, ein absolutes Arsch, ja, genau.
So.
Ja.
Gut. Warte, bevor du mir jetzt davonläufst. Ja. Ich will gerade nochmal zurück in deine Kindheit. Also dieses Thema, keiner ist da, der Vater nicht, die Mutter ist super beschäftigt und auch recht streng. Also es war ja auch nicht, das war ja nicht okay, oder?
Sie war schon sehr streng, ja.
Sie kam auch so abzustrafen für Schule, abzustrafen, das ist ein Hobby, Sport ist ein Hobby. Wenn du ja keinen Turnierplatz gemacht hast, dich so zu bestrafen.
Hm.
Ist ja eigentlich auch klar, dass es nicht okay ist.
Ja, also es war auch früher schon klar.
Genau, und das hat dich so wütend gemacht. Ne? Du hast dich halt gewehrt.
Mhm.
Du hast dich halt gewehrt und das tust du bis heute.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Rose, das auch mal zu würdigen. Weißt du, du bist immer gegen deine Wut und sagst, scheiße, ne, und ich will so nicht sein und so. Auch wieder geht wieder in die Richtung, ich bin der Fehler, ich mache alles kaputt. Das war ja schon die Botschaft in deiner Kindheit. Ich bin zu viel, mich muss man weggeben in eine Pflegerfamilie oder ins Kloster. Also dieses ewige, ich bin zu viel, weil ich so bin, wie ich bin und weil ich mich eben wehre und weil ich eben wütend bin. Und heute ist es immer noch so, ich beiß die Menge weg, ich schlag sie weg, ich brüll sie weg. Also dieses tiefe Gefühl von, ich bin schuld, dass meine Beziehungen scheitern.
Ja, also ich bin ja auch nicht per se gegen Wut. Ich glaube, das ist, ich weiß, Wut ist unfassbar wichtig, auch für die eigenen Grenzen und um sich zu verteidigen und das zu erreichen, was man erreichen möchte. Aber die Momente, wo ich die Wut einsetze, ist einfach nicht gerechtfertigt.
Das glaube ich dir, bin ich auch bei dir. Trotzdem denke ich, ist es wichtig, dass du nochmal dich selbst besser verstehst und dir da auch mehr verzeihst, dass das einfach deine Strategie von Kindesbein an und deine Überlebensstrategie auch war, dich zu wehren.
Hm. Ja, das stimmt.
Weil das, die andere Möglichkeit wäre Resignation gewesen.
Ja, okay. Das öffnet mir gerade eine andere Perspektive, das stimmt.
Also du hast nie resigniert.
Nee.
Bis heute nicht.
Nee, bis heute nicht.
Ja, und das ist doch erstmal toll.
Hm. Ja, das stimmt. Aber wenn es dann so Momente gibt, wie zum Beispiel die Beziehung, dann muss ich ja resignieren, ne? Weil ich, da habe ich ja halt.
Nee, musst du nicht. Wir werden gucken, was stattdessen geht.
Okay.
Ich möchte nur, mir ist es so wichtig, dass du aus diesem Feeling rauskommst, was ja so tief in dir ist. Wenn Menschen mich verlassen, dann ist es meine Schuld, weil ich bin der Fehler, ich bin zu viel. Oder ich bin einfach, ja, ich bin nicht richtig, ne? Ich mit meiner Wut und allem, ich bin nicht richtig. Und ich mach, ne, das war ja bei der Mama so. Der Vater war eine Nullnummer, den gab es ja gar nicht. Deine Mutter hat schon einige Fehler gemacht auf jeden Fall, und hat dir viel zu wenig das Gefühl gegeben, für dich da zu sein und dich zu lieben, genauso wie du bist. Dann hättest du ja gar nicht so wütend werden müssen.
Ja, das stimmt.
Das war ja deine Antwort.
Ja, seht mich, liebt mich.
Genau.
Ich bin noch eigentlich okay.
Ja. Ja, und es ist bis heute so. Es ist doch immer dasselbe Prinzip.
Mhm. Ja.
Ja. Und jetzt gibt es zwei Stränge. Der erste Strang ist, der für dich der wichtigste ist, mit dem du hier angereist bist. Wie schaffe ich das, mich da rechtzeitig zu regulieren?
Mhm.
Dass ich nicht in Blutrausch komme.
Ja.
Du musst aber mal lachen zwischendurch. Humor ist auch eine Distanzierung. Und daran werden wir gleich mal arbeiten. Aber für mich gibt es noch einen zweiten Strang. Kann es sein, dass du dir auch immer solche Typen aussuchst, die genau deine alte Verletzung auch bedienen? Also, dass deine Wut vielleicht nicht immer in der Ausdrucksform, aber zumindest vom Feeling her im Grunde auch gerechtfertigt ist, ja. Auch wenn du dann zu zerstörerisch damit umgehst, ja, und übers Ziel hinausgehst. Aber das ist eine andere Ebene, ne? Vielleicht suchst du dir auch genau so ein bisschen verantwortungsscheue Typen aus, das weiß ich nicht, die genau dein altes Muster auch bedienen.
Hättest du mich in meiner vorletzten Beziehung gefragt, hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Aber der letzte war nicht so. Warum ich mich auch wirklich so in ihn verliebt habe, war, weil er auch so autonom war, weil er so selbstständig war.
Das mag ja sein, aber autonom ist ja die eine Sache. Für dich da sein steht auf einem anderen Zettel.
Mhm.
Gerade die Autonomen sind ja nicht immer die tollsten Beziehungskünstler.
Ja, das mag sein.
Ja.
Das Ding, also.
Aber da, ich will mich da jetzt gar nicht mehr so verrennen. Aber das sei schon mal angemerkt, ja. Also Autonomen, die können ganz toll für sich sorgen und ihr Leben organisieren. Aber wenn sie zu autonom sind, können sie sich nicht so gut einlassen und nicht so gut Beziehungsverantwortung übernehmen und für den anderen da sein. Ne?
Mhm.
Und das ist ja das, wonach du dich eben auch sehnst, dass jemand mal für dich da ist und dieses Wir.
Mhm. Aber dazu muss man auch sagen, ich bin auch sehr autonom. Also wenn mich da irgendjemand einengt auf eine Art und Weise, dann werde ich auch wütend. Also
genau. Das heißt, im Moment kann man es dir eigentlich nicht recht machen.
Nee, genau. Das ist auch so ein Problem. Also es ist egal, was du machst, du kannst es mir nicht recht machen. So
genau,
zu viel Freiheit, du kümmerst dich nicht um mich, du engst mich ein. Ich fühle mich wie im Käfig.
Genau.
Ja.
So, also du hast dich schon aufgrund deiner Kindheitsgeschichte sehr auf die autonome Seite geschlagen. Dazu gehört eben auch die Wut.
Mhm.
Und du hast völlig recht, du analysierst es sehr gut. Wie du das sagst, wenn sich jemand zu wenig kümmert, dann flippst du aus. Wenn sich jemand zu viel kümmert, dann fühlst du dich eingeengt und willst dich auch befreien.
Mhm. Genau.
So, also da so im Moment ist es schwierig, mit dir eine Beziehung zu führen.
100%. Ja, genau das. Das beschäftigt mich auch sehr in letzter Zeit. So, wie kann ich beziehungsfähiger werden, ohne mich jetzt einfach von meiner Grundpersönlichkeit zu sehr zu verändern? Weil ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich Single bin, dann fällt es mir am leichtesten zu leben, ich zu sein.
Ja, dann gibt es ja keinen, wo du irgendwie das Gefühl hast, dich anpassen zu müssen oder Erwartungen erfüllen zu müssen.
Ja, genau. Genau, aber eigentlich will ich ja auch eine Beziehung. Das ist ja auch nicht so, dass ich mein ganzes Leben Single sein möchte. Ob das jetzt Kinder sind und Familie, weiß ich jetzt nicht. Aber ich will schon im Alter einen Partner an meiner Seite haben, wo ich weiß, wir unterstützen uns, wir machen Sachen zusammen, wir greifen beide gleich viel Initiative, alles ist in Balance.
Das ist das alte, uralte Dilemma zwischen Bindungswunsch auf der einen Seite und Autonomie auf der anderen Seite. Ja, was die Rose hier formuliert, ist wirklich dieses uralte Dilemma zwischen Bindungswunsch auf der einen Seite und Autonomiebestrebungen auf der anderen Seite, was mir immer und immer wieder begegnet in allen möglichen psychotherapeutischen Gesprächen. Wir haben einen tiefen Bindungswunsch in uns und möchten eigentlich Bindungen und möchten auch Liebesbeziehungen und auch gerne exklusive, also wo das Thema Eifersucht und so weiter nicht so eine große Rolle spielt. Und auf der anderen Seite haben wir auch alle einen tiefen Wunsch in uns vergraben, irgendwie autonom und selbstständig zu sein. Und für die Bindung müssen wir immer ein bisschen Autonomie opfern. Also brauchen wir eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Und für die Autonomie müssen wir immer ein bisschen Bindung opfern. Das heißt, wenn ich wirklich mein Ding mache, dann muss ich auch eine gewisse Abgrenzungsfähigkeit haben. Und für eine gute Beziehung brauche ich beides. Ich muss mich sowohl anpassen können, als auch eben abgrenzen können. Und diese Balance, diese gute Balance, beides zu können, die spurt sich in der Kindheit ein. Also wenn Kinder die Botschaften mitbekommen, so wie du bist, wirst du geliebt. Und das heißt auch, dass wir mal respektieren, dass du auch einen eigenen Willen hast. Das heißt, du darfst auch mal Nein sagen oder mal einen eigenen Willen haben. Und es gibt auch eine Chance, dass wir deinem Willen nachgeben und dich trotzdem weiterhin lieben. Also du bist liebenswert, auch wenn du autonom bist. Dann gelingt auch den späteren Erwachsenen diese Balance ganz gut. Und wenn man innerlich außerhalb dieser Balance ist, dann denkt und fühlt man entweder, wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich alle deine Erwartungen erfüllen. Und oder man denkt, pass mal auf, ich lasse mich gar nicht so weit ein. Ich bleibe lieber gleich autonom und lasse dich gar nicht so nah an mich heran, als dass ich all deine Erwartungen erfüllen müsste. Und viele kippen halt so hin und her, und das tut die Rose auch, zwischen einerseits Bindungswunsch und auf der anderen Seite, pass mal auf, du kannst mich mal. Das hat sie ganz gut hier auf den Punkt gebracht. Okay, das Epizentrum von deinen Problemen ist dein Selbstwertgefühl, weil du ganz tief in dich aufgenommen hast, wie ich bin, bin ich nicht okay. Mit mir kann man so nicht sein. Und wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Na, dann ja, muss ich die Turniere gewinnen, dann muss ich gute Noten haben. Und wahrscheinlich noch ein paar mehr Bedingungen, die bei deiner Mutter geherrscht haben, ja. So, und dann kommt aber sowas wie ein Scheiß muss ich.
Ja, das trifft es ganz gut, ja.
Ne? Mhm. Also eigentlich ist dein erster Impuls, sich anpassen zu wollen. Und was kommt dann, wenn du mal in dich reinspürst? Also da ist jetzt eine Erwartung, die an dich gestellt wird.
Ja, dann kommt die Rebellion. Gleich, aber wirklich so im Sekundentakt.
Genau.
Ja.
Und wenn die Wut, wenn die sprechen könnte, also was würde die sagen, die Wut? Wenn du der Wut mal als Gefühl einen Text gibst?
Na, ich horch mal in mich rein. Ja, du wirst mir nicht sagen, wie ich mein Leben zu leben habe. Sowas in der Art kommt dann. Also eigentlich schon ganz gut, wie du es davor erfasst hast. So ein Scheiß muss ich. Muss gar nichts.
Genau.
Ja.
Aber ich glaube, dahinter ist noch eine andere Stimme. Nämlich die Erststimme sozusagen. Ich würde sagen, das ist die Zweitstimme. Ich würde sagen, ich vermute mal, ich spüre mal, ob das in dir schwingt. Die erste Stimme ist, lieb mich doch verdammt nochmal so, wie ich bin. Oder nimm mich an, wie ich bin.
Es resoniert nicht so in mir tatsächlich so. Es ist eher wirklich hauptsächlich diese Rebellion, dass mir niemand irgendwie zu sagen hat, wie ich zu leben habe oder ja, was ich zu tun habe. Das ist so hauptsächlich, was ich merke.
Okay, das ist das, was ganz, ganz oben aufliegt. Und warum, warum hat man dir früher immer gesagt, was du zu tun hast und wie du zu sein hast, als du klein warst?
Ja, weil es so nicht ausreichend war, wie ich war.
Genau.
Ja.
Also liegt da drunter ja schon, so wie ich bin, reiche ich nicht aus.
Mhm. Ja, stimmt. Aber es ist ganz tief, also ich merke das gar nicht mehr. So, wenn wir jetzt darüber sprechen, dann merke ich, wie sich so Unwohlsein in mir auftut und diese Stimme sagt so, du wirst mir nichts vorschreiben, aber diese zweite Ebene so, ich will einfach gut genug für dich sein, die merke ich gar nicht mehr. Die höre ich auch gar nicht mehr. Die ist ganz tief irgendwo.
Da ist auch die Verlassenheit, oder?
Ja, da ist auch die Verlassenheit. Aber die Verlassenheit, die merke ich besser.
Mhm.
Die merke ich mehr als so dieses, jetzt in diesem Kontext, wie wir es gerade besprochen haben.
Wir arbeiten einfach mit dem, was du am besten spürst.
Mhm.
Dann verbinden wir das Gefühl der Verlassenheit, das kannst du gut spüren, mit dem Gefühl, das hast du auch schon ein paar Mal formuliert, ich genüge nicht.
Mhm.
Na?
Mhm.
Das ist der eigentliche Schmerz.
Ja, 100%. Ich bin nicht gut genug. Ja.
Und dann kommt, mach mir keine Vorschriften. Da ist ein Gap, merkst du das? Da fehlt irgendwas.
Mhm. Ich bin nicht genug. Ja, vielleicht fehlt da auch so eine Art von Akzeptanz irgendwo noch dazwischen, die ich mir vielleicht gewünscht hätte. So, okay, ich genüge nicht, das ist diese eine Ebene. Dann kommt dieses, nimm mich an. Und dann kommt, du nimmst mich nicht an, dann kommt die Rebellion.
Ja, genau.
Ja.
Du nimmst mich nicht an und ich scheiß auf dich.
Ja, genau. Ja.
Ja. Ich scheiß auf euch alle. Ich komme auch alleine klar.
Ja.
Und die Wut hat ja zwei Ebenen bei dir. Die eine Ebene ist, du möchtest irgendwas. In dem Moment bist du ja diejenige, die was erwartet. Er liegt auf der Couch und du sagst, hey, wir können uns jetzt cool um das Fotostudio kümmern. Und er sagt, oh nee, Moment nicht. Lass mich mal. Und dann kommt wieder das Gefühl, ich bin verlassen, ne? Oder du bist nicht bei mir, ne? Richtig?
Ja, ich glaube, die tiefere Ebene ist dieses genau, sei doch bei mir, lass doch zusammen was machen.
Genau. Genau,
ja.
Ja, kümmere dich um mich.
Ja.
Halt zu mir.
Mhm.
Steh hinter mir, sei bei mir, ne? Sei auf meiner Seite, ne? Gehör zu mir. Wird aber frustriert.
Mhm.
Und auf die Frustration folgt die Aggression.
Ja.
Und dann kommt das wütende kleine Kind, das wütende kleine Mädchen, was am liebsten alles kreuz und klein strahlen müsste. Möchte vor lauter Frust.
Ja, das trifft es ganz gut.
Und dann gibt es die andere Ebene, und die ist aber eigentlich die gleiche, ist nur eine andere Perspektive oder andere Spielart. Jemand will was von dir. Also umgekehrt, komm, jetzt lassen wir das Fotostudio hier machen. Du wolltest vielleicht aber gerade eine Serie gucken.
Ja, das passiert nie.
Okay.
So passiert es nie. Nee.
Aber du hast eben gesagt, auf Erwartungen reagierst du auch allergisch. Ich lass mir nicht vorschreiben, was ich zu machen habe.
Genau, aber in einem anderen Kontext würde ich, glaube ich, eher sagen. So wie ich auszusehen habe in bestimmten Situationen zum Beispiel oder wie ich etwas, was in meiner Arbeit irgendwie vorkommt, wie etwas sein muss, da eher in diesem Kontext. Aber wenn wir jetzt irgendwie wenn wir zu Hause sind und mir jemand was sagt, dass ich was machen soll, weil wir es besprochen haben, das zu machen, dann bin ich, hell yeah, auf jeden Fall. Ich bin nie diejenige, der lieber auf der Couch sitzt.
Okay.
Und eine Serie schaut so. Das ist auch sehr kontextabhängig.
Okay.
Tatsächlich, ja.
Also eher ist der Erwartungsfilm, wenn du dich in irgendeiner Form kritisiert fühlst.
Ja, das trifft es ganz gut. Ja, genau. Kritik. Wenn es auch keine Kritik ist, wird es aber sofort, nehme ich das so persönlich. Ja, ganz doll.
Dann wird wieder getriggert, ich bin nicht richtig. Und dann kommt wieder der Riesenfrust und dann kommt wieder die Wut.
Oh ja. Ich habe mittlerweile ganz gut, glaube ich, gelernt, mit Kritik über meine Arbeit umzugehen. Aber so Kritik in der Beziehung, ganz schlecht. Also ganz, ganz schwierig. So auch so Banalitäten, wenn es irgendwie darum geht, keine Ahnung, die Küche aufzuräumen und ich die Küche aufgeräumt habe und mir jemand sagt, dass ich das nochmal machen soll, dann denke ich mir, habe ich nicht gut genug gemacht? Ah.
Ja.
Und könnte explodieren. Wirklich so dumm. Das macht mich richtig aggressiv. Nur so darüber, ja. Ja.
Okay, gut. Also ist immer wieder dieses Thema, ich genüge nicht.
Ja, und wie kann ich da ein besseres Ventil irgendwie schaffen? Außer meine Partner irgendwie zusammenzuschreien.
Ich würde sagen, an diesem Urfrust mehr dran zu bleiben, an diesem ich genüge nicht Frust, an dieser Trauer, an diesem Gefühl der Verlassenheit, also dass du dich mehr stabilisierst von innen und mehr in dich selber vertraust und deswegen nicht alles durch diese genüge nicht Ohren interpretierst.
Das war ganz schwierig. Und das ist auch, ja, ich weiß ja auch, dass unser Gehirn das nicht so ganz unterscheiden kann, ob das jetzt unser Partner ist oder unsere Mutter. Und wir dann alles irgendwie so durch diese Kindheitsbrille sehen. Aber es macht mich so frustriert auch, dass ich halt in so anderen Kontexten so gut damit umgehen kann. Und mir des Öfteren wirklich auch gesagt wird, dass ich so ruhig bin und wie ich in solchen Situationen so ruhig bleiben kann. Aber dann, wenn ich zu Hause bin und gegenüber meinem Partner stehe, den ich eigentlich über alles liebe, dann das aus mir rauskommt. Das finde ich erschreckend. Das finde ich wirklich erschreckend.
Weil sich das an deinem Urschmerz andockt. Also dieses Gefühl der Verlassenheit, beziehungsweise den Wunsch, dass jemand wirklich zu dir steht. Und das ist ja bei anderen Beziehungen nicht so intensiv.
Ja. Ja, aber es ist nicht total unlogisch.
Also es ist nicht rational, aber es ist psycho-logisch.
Mhm.
Weil der Schmerz ist schlechter zu ertragen als die Wut. Die Wut gibt dir Stärke, der Schmerz ist einfach nur, der macht, zieht dich ins Loch.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, und wie kann ich das verändern? Wie kann ich da irgendwie aktiv irgendwie was... Also wie kann ich denn aufhören, durch diese Ohren, dass ich genüge nicht, irgendwie zu hören und basierend darauf zu reagieren?
Erstmal, für die akuten Situationen würde ich auf zwei Ebenen einsetzen. Das eine ist Metastrategien. Das heißt, dass du dir wirklich richtig, richtig bewusst machst, dass der Trigger das Verlassenheitsgefühl ist.
Mhm.
Und dass kleine Situationen manchmal ausreichen, um dieses Gefühl zu triggern. Und dass du dann aus dem Frust heraus in die Aggression gehst, aber auch, weil die Wut für dich besser zu ertragen ist, als passiv einfach nur verlassen zu sein.
Mhm.
Weil da kommt ja dieses ganze alte Kindergefühl, diese ganze alte Hilflosigkeit, diese Ohnmacht.
Mhm.
Und dann wirst du lieber schnell wütend. Dann bist du wenigstens wieder stark. Und lieber selbst zerstören, als zerstört werden.
Ja. Ja, das macht gerade ganz viel mit mir. So dieses lieber selbst zerstören, als zerstört werden. Es spiegelt sich auch irgendwie selber, also ja, es spiegelt sich auf so viele andere Situation irgendwie in meinem Leben, dass ich da so manchmal so denke, warum bist du so destruktiv manchmal? Das ist unfassbar. Also auch gegenüber mir und dann halt diesen Beziehungen. Ja.
Ja. Ich würde dir da empfehlen, also es sind ja so Themen, die können wir jetzt heute nicht völlig auflösen oder so, aber ich kann dir mal so die roten Linien geben. Ich würde dir ganz pragmatisch empfehlen, so oft wie möglich Situationen durchzuspielen nochmal, wo das so war. Und du hast ja ganz viele. Ne? Mhm. Da war es so, da war es so, da war es so. Und wirklich für dich nochmal so richtig zu spüren und zu reflektieren, hey, da war wieder das Kind in mir getriggert. Da kam wieder, eigentlich war wieder dieses Verlassenheitsgefühl, beziehungsweise das Gefühl, ich bin hier der Fehler, wenn ich kritisiert werde oder so. Ne? Das ist eigentlich, dann bin ich wieder das kleine Kind, was das Gefühl hat, ich bin nicht richtig und weil ich nicht richtig bin, will mich keiner haben. Und dann werde ich ganz furchtbar wütend. Also, dass du dir die Zusammenhänge für alle möglichen Situationen, die du erlebt hast, nochmal so richtig spürst und bewusst wirst. Weil in deinem Bewusstsein, so habe ich dich verstanden, in dem Moment, wo die Situation passiert, in deinem Bewusstsein ist nicht das kleine verlassene Kind, was sich falsch fühlt, sondern sofort die Wut.
Mhm.
Du fängst bei der Wut an im Bewusstsein. Und der andere Teil bleibt unbewusst, weil das so schnell geht.
Ja.
Und je bewusster der andere Teil ist, desto freier kannst du dich entscheiden.
Mhm.
Und na, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. Und in diesem Raum liegt die Freiheit. Und den Raum eröffnest du, wenn du dir deiner Verletzlichkeit bewusst wirst. Und diesem alten, verlassenen Kind in dir, das immer dachte, ich bin schuld, ich bin der Fehler. Wenn du das spüren kannst in dem Moment, dann läuft das Programm, ich werde tierisch wütend, nicht voller automatisiert ab. Dann kannst du dich noch ertappen und umschalten, wie ich immer sage. dann kannst du sagen, Moment, jetzt kommt wieder dieser alte Schmerz. Moment, Moment, einfach nur Moment, wir legen jetzt eine Pause ein.
Das haben wir so oft probiert.
Mit dem Schmerz?
Ja, mit diesem, okay, warte, es kommt gerade was hoch. Das Problem auch in unseren Streitereien war so, ich habe ganz oft diesen Drang zu flüchten.
Ja, aber entschuldige, ich denke, wo du es probiert hast, war nicht bei dem Schmerz, sondern bei der Wut oder bei der Flucht.
Ja, das stimmt.
Also du hast schon, du hast auf einer Ebene zu spät angefangen.
Ja. Ja.
Und dann bist du eigentlich schon im Rausch.
Da bin ich schon im Rausch, ja.
Genau. Also wichtig ist, was da drunter liegt, das zu bemerken. Hey, jetzt fühle ich mich wieder total verlassen.
Ja.
Und deswegen empfehle ich dir, alte Situationen durchzuspielen, weil das ist ja ein Training, sich zu ertappen. Verstehst du? Du trainierst sozusagen nochmal in der Vergangenheit. Damit, falls es nochmal in der Gegenwart kommt, du gut trainiert bist, es zu bemerken. Du musst es merken. Wenn du es nicht merkst, dann läuft das Programm ohne dich ab.
Ja. Und wenn ich dann nochmal in diese Situation reingehe, wie mache ich das am besten? Also schreibe ich mir das Gefühl auf oder fühle ich mich
ein? Du wirst in dem Moment keine Zeit haben. Jemand in irgendeiner Arbeitssituation trifft dich, kritisiert deine Arbeit, bumm, denkst schon, was willst du mir erzählen? Ne? So, bäm, sofort kommt dieser Reflex. In dem Moment merken, ey, ich bin wieder verletzt. Ich habe wieder das Gefühl, ich bin jetzt der Fehler. Und werde sofort wütend. Und dann merkst du, hey, das ist wieder die kleine Rose. Und dann kann die Erwachsene kommen und sagen, Moment mal, Schatz, es geht jetzt hier nur um eine kleine Kritik bei der Arbeit. Ja.
Ja.
Es gelingt dir ja auch schon zum Teil in anderen Kontexten. Hast du vorhin gesagt.
Ja.
Genau. Und dann halt eben bei Beziehungsproblemen das im Kopf durchzuspielen. Wo war das überall so? Und dir nochmal voll bewusst zu machen. Ah ja, da war ich so verletzt. Dann bin ich sofort wütend geworden. Dann werde ich destruktiv. Und durchzuspielen, was hätte ich denn stattdessen machen können? Was hättest du denn stattdessen machen können in der Situation mit der Couch? Du wolltest Fotostudio angehen. Was hättest du stattdessen machen können?
Ich hätte ihn fragen können, wie lange er Pause braucht und vielleicht einen Termin vereinbaren, wo wir uns dann beide zusammensetzen und dann arbeiten, weil wir beide dafür bereit sind.
Das wäre sehr auf der Sachebene gewesen. Absolut nicht verkehrt. Gut. Du könntest aber mit deinem nächsten Beziehungspartner auch das irgendwann thematisieren und sagen, Schatz, jetzt habe ich wieder dieses schreckliche Gefühl von Verlassenheit. Und ich will jetzt gar nicht, dass du die Pause nicht hast. Ich will es dir nur kommunizieren, bevor ich hier wieder alles kreuz und klein schlage. So.
Ja, das
na?
Ja. Ja, total. Total. Das ist sehr gut. Das ist halt auch immer nur ein Prozess, immer so, A, sich seinen Emotionen so wirklich im Klaren zu sein und B, sie zu kommunizieren, so offen, weil dadurch begibt man sich ja auch in eine Art von
Verletzbarkeit.
Genau. Fragilität, genau.
Und das ist ja das, was du mit den Wutausbrüchen auch vermeidest. Ne? Wir hatten es, lieber selbst verletzen, als verletzt zu werden.
Ja. Genau, und da tue ich mich sehr schwer. Also ich merke, es wird schon ein bisschen besser, aber es ist halt, man will ja immer stark sein, ne? So nach außen will man ja, also Mann, ich, nicht Mann. Ich will nach außen immer stark wirken, sodass ich halt alles auf die Reihe bekomme und immer verfügbar bin und alles machen kann, alles wuppen kann, so. Und in dem Moment, wo man so sagt, hey, ich fühle mich gerade, mein inneres Kind fühlt sich gerade total verletzt und alleingelassen, ist man so genau das Gegenteil ja eigentlich davon, ne? Von der Maske, die man in seinem Alltag drauf hat.
Aber das ist eigentlich die beste Exit-Strategie, weil du damit nämlich das wirkliche Gefühl benennst.
Ja. Ja, und dadurch wahrscheinlich diesem Gefühl auch den Platz
genau
gebe, das es ja eigentlich braucht.
Genau. Und dann bist du ja auch bei der Ebene deines wahren Bedürfnisses, worum es eigentlich wirklich geht. Und musst nicht mehr so wütend sein, weil dein Bedürfnis frustriert wurde, sondern dadurch sorgst du ja auf eine angemessene Art und Weise, dass dein Bedürfnis erfüllt wird.
Ja.
Na, du willst ja eigentlich, dass dein Bedürfnis nach Gemeinsamkeit und nach Verbindung erfüllt wird, aber du machst genau das Gegenteil, du schlägst drauf. Also ja. Unterbrichst die Verbindung. Und in dem Moment, wo du dazu stehst, was natürlich tatsächlich erfordert, dass du diese Verletzbarkeit auch zulässt, kann es ja auch erfüllt werden. Und wenn der Mann dann nur sagt, oh mein Schatz, und dich in die Arme nimmt, ich bin noch ganz bei dir. Na, und ich denke, das wird auch noch so sein, wenn wir die Sache morgen angehen. Ne? Also, er kann ja trotzdem seine Bedürfnisse genauso mit einbringen, nur ihr seid dann auf einer völlig anderen Kommunikationsebene.
Ja. Ja. Das stimmt.
Also, die erste Strategie ist, dass du diesem inneren Gefühl viel mehr Raum gibst, es zur Kenntnis nimmst, dass du nicht sofort in die Wut rüber schwappst. Und das kannst du ganz gut trainieren anhand von konkreten Beispielen in der Vergangenheit. Wahrnehmen, wie habe ich mich da eigentlich wirklich gefühlt? Okay, so, eigentlich habe ich mich wieder total verlassen gefühlt, dann bin ich total wütend geworden. Dann den Film nochmal überschreibst, was wäre eine gute Reaktion gewesen? Für alle möglichen Situationen, das trainiert für die Zukunft. Das andere ist, das Ursprungsgefühl von ich werde verlassen, und zwar, weil ich der Fehler bin, weil ich nicht genüge, da natürlich an diesem Selbstwertgefühl zu arbeiten. Das werden wir heute jetzt nicht mehr schaffen, aber das ist natürlich der zweite Handlungsstrang, wozu ich ja ganz, ganz viel mache, auch mit dem Kind, der muss Heimat finden und so, und mit meinen Sachen. Also diese falsche Botschaft, die du als Kind erhalten hast, dir klarzumachen, dass die eigentlich zu deinen Eltern gehört und nicht zu dir. Also, dass du völlig wertvoll und völlig okay bist und dass der Fehler in dem Fall deine Mutter war und dein Vater. Also das wirklich klar zu kriegen und für dich zu viel gesünderen und viel realistischeren Überzeugungen zu kommen, wie ich darf so sein, wie ich bin völlig okay, wie ich bin. Um diese Kindheitswunde als solche zu heilen.
Ja. Ich habe da auch schon einiges gemacht. Um diese Glaubenssätze auch irgendwie umzuschreiben in meinem Kopf.
Aber?
Es ist halt irgendwie so tief in mir verankert, dass ich das einfach nicht loskriege. Und wie gesagt, ich habe es ja in mehreren Situationen schon...
Welchen Vorteil hat es für dich, dass es da bleibt?
Ja, ich wusste, dass diese Frage kommt.
Dann bist du ja gut vorbereitet.
Naja, natürlich überlässt es... Oder lässt es mich stärker wirken nach außen?
Und, wie meinst du?
Naja,
also das, wenn du weiterhin glaubst, ich genüge nicht, warum lässt sich das stärker
wirken? Naja, weil es dann in diese Wut umkippt natürlich irgendwann und ich dadurch meine Grenzen gut ziehen kann, ich eine starke, also von außen wieder eine starke Persönlichkeit aufgenommen werde und so weiter. Und dadurch meine Ziele vielleicht besser erreiche. So.
Und wenn du sagst, ich genüge, wärst du keine starke Persönlichkeit mehr. Verstehe ich nicht.
Ja, ist auch ein guter Punkt. Ne? Vielleicht gibt es da auch noch diese Ebene, dass mein Glaubenssatz, ich genüge nicht, in mir noch ein Feuer quasi entfacht, dass ich noch besser werde.
Das ist dein Antreiber.
Mein Antreiber, ja.
Genau, und das Programm, das du kennst, ne?
Ja, genau. Und das mag ich auch total. Ich mag diese Eigenschaft an mir, dass ich dieses Feuer habe. Ich will das auch nicht ablegen.
Ach, und du hast Angst, wenn du plötzlich sagst, ich bin doch okay, wie ich bin, dass dir das Feuer unterm Arsch fehlt.
Ja, genau.
Ein Dilemma.
Ein Dilemma.
Wie kannst du denn vielleicht mit dem Nutzen deines alten Glaubenssatzes, ich genüge nicht, das Feuer ist der Nutzen, einen neuen Glaubenssatz integrieren. Also, dass man das miteinander verbindet.
Ja, ich glaube, wenn mir das jetzt so eingefallen wäre, dann hätte ich das auch viel eher abschalten können.
Also ich rede jetzt mal ins Unreine, das ist bestimmt jetzt nicht perfekt formuliert, aber es geht so in die Richtung, die ich eigentlich meine. Ich liebe mein Feuer, auch wenn ich genüge oder sowas. Weißt du, dass du das, den positiven Nutzen deines alten Glaubenssatzes, ich genüge nicht, mit in den neuen Glaubenssatz einbaust. Oder auch wenn ich genüge, darf ich ruhig noch richtig Feuer unterm Arsch haben. Schließlich geht es doch noch immer ein bisschen besser. Oder irgendwie so, weißt du?
Ja, das finde ich sympathisch. Ja. Ja, aber ich kann auch meine Ziele erreichen, wenn ich mich wertvoll fühle.
Ja.
Oder genüge.
Aber es stimmt natürlich schon ein bisschen, dass wenn man so denkt, oh, ich bin halt okay, wie ich bin und ich genüge, natürlich ein Stück Ehrgeiz abfallen kann.
Aber das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Ja.
Da muss man sich nichts vormachen. Ne? Also, dass man, weil viele Menschen diesen Glaubenssatz haben, ich genüge nicht, es unheimlich weit bringen. Aber trotzdem sind sie letztendlich immer zufrieden und das bist du ja auch nicht. Also du zahlst natürlich auch einen hohen Preis für dein Feuer.
Ja, das stimmt. Aber den zahle ich ja in ganz vielen Bereichen super gerne, ne?
Ja, und deswegen sage ich dir, versuch es doch miteinander zu verbinden.
Ja, das ist gut. Das ist gut.
Ja. Das war ganz schön viel Input, oder?
Ja, das war viel Input. Mein Kopf raucht. Ein bisschen.
Deswegen denke ich, kommen wir so vielleicht am Ende zu. Was nimmst du für dich jetzt mit raus? Also wo sagst du so, das ist jetzt genau das Konkrete, wo ich jetzt weitermache?
Also was total schön und erleichternd irgendwie war, war, dass meine Rebellion gerechtfertigt war in der Kindheit. Und dass diese Rebellion auch eine gute Eigenschaft ist, weil wenn ich nicht rebelliert hätte, dann hätte ich aufgegeben. Und das hätte ich nicht gewollt. Und dass ich diesem sekundären Gefühl, also dem Hauptgefühl ja eigentlich, der Trauer oder dieser Verletztheit einfach viel mehr Raum geben muss und diese auch offen mit meinem Partner oder mit wem auch immer kommunizieren darf und es nicht dafür steht, dass ich verletzlich bin und dass ich einfach okay bin, auch wenn ich offen über meine Gefühle rede. Und ja, dass ich meinen Glaubenssatz einfach umschreibe und einfach mir bewusst werde, dass ich auch immer noch das Feuer haben kann, wenn ich einfach ein bisschen netter zu mir bin und nicht immer so streng mit mir umgehe. Ja. So, dass ich den einfach umformuliere und mir im Klaren werde, so, dass es ist okay, ich bin okay. Alles, was ich mache, ist schon richtig so. Es geht in eine gute Richtung.
Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn du das so sagst?
Es fühlt sich gut an.
Entspannend, oder?
Ja, es fühlt sich echt entspannt an. Ich fühle mich auch gerade so in meiner Brust, wie es so kitzelt.
Ja.
Ja.
Und das ist ja, was du eigentlich brauchst, einfach ein bisschen mehr Entspannung.
Ja.
Und auch mit Entspannung kann man am Feuer sitzen oder ein bisschen Feuer.
Ja. Ja. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Danke dir. Ja, das war, wie ich finde, ein sehr lebendiges Gespräch mit Rose, die ihre Gefühle auch sehr, sehr gut benennen konnte. Und ja, es freut mich, dass ich ihr auch nochmal eine neue Perspektive auf ihre Wut eröffnen konnte, dass sie eben eine Rebellin ist und dass der andere Weg die Resignation gewesen wäre. So kann sie in eine bessere Selbstannahme kommen, die ja wirklich sehr wichtig ist, um auch innerlich vom Selbstwertgefühl her diese Heilung einzuleiten, die sie natürlich auch benötigt, nämlich dieses Gefühl, ich bin okay und nicht das Gefühl, ich bin der Fehler. Und wie sie eben nochmal das Gespräch am Ende zusammengefasst hat, habe ich den Eindruck, dass sie ganz gut auf diesem Weg wird weitergehen können. Ja, und hören wir auch nochmal rein, wie es Rose heute geht. denn unser Gespräch liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück.
Hallo Steffi, ich hoffe, dir geht's gut. Ich wollte mich einmal melden, weil es sind ja jetzt mittlerweile ein paar Wochen vergangen seit unserem Gespräch und ich wollte dir so ein kleines Update geben, wie es mir geht und was unser Gespräch verändert hat. Und ich muss sagen, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass diese eine Stunde irgendwie so einen Einfluss auf meine eigene Wahrnehmung hat. Aber hat sie tatsächlich. Wo du meintest, dass diese rebellische Seite an mir ja auch total stark ist und mir in meiner Vergangenheit so geholfen hat, hat das irgendwie total was in mir ausgelöst und auch gedreht irgendwie. Es fühlt sich jetzt viel leichter an, dieser Druck, irgendjemand sein zu müssen oder mich so verändern zu müssen, ist irgendwie weg und ich akzeptiere mich viel mehr so, wie ich bin und hatte auch irgendwie seitdem jetzt nicht die Situation, wo ich das Gefühl hatte, dass die Dämonen aus mir kommen. Kann natürlich auch daran liegen, dass es nicht den richtigen Kontext dafür gab, weil, wie gesagt, ich halt auch in Beziehungen eigentlich eher so bin und bin ja jetzt seit Anfang des Jahres in keiner Beziehung. Aber so die allgemeine Wahrnehmung meiner Persönlichkeit hat sich irgendwie verändert. Und es ist total schön, also auch diese Übung und dass ich halt immer in diese Situation wieder reingegangen bin, das hat total geholfen. Aber am meisten habe ich irgendwie das Gefühl, haben deine Worte in diesem Moment irgendwie geholfen, weil sie total den Druck wegnehmen für mich. Und ich glaube, wenn man diesen Druck halt auch wegnimmt, dann schafft man viel mehr Raum für Veränderung. Und ich habe gerade ganz stark das Gefühl, dass genau das ist, was passiert ist. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit für mich genommen hast und ich dieses Gespräch mit dir führen durfte. Und ja, ich hoffe, das bleibt erstmal so. Ich kann dir gerne nochmal ein Update geben, sollte ich wieder in einer Beziehung sein. Aber ja, jetzt erstmal schaut's gut aus. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf nächstes Mal. Ich freue mich natürlich auch auf Bewertungen von euch, die ich auch immer lese. Bis dahin verbleibe ich von Herzen, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, redaktionelle Leitung Ann Groß.